Ganz herzlich willkommen zur neuen Episode von 4830. Ich freue mich diesmal auf einen weiblichen Gast, den ich schon sehr lange und sehr gut kenne. Es ist nämlich meine Nichte Vera Korsmeier, mit der ich schon immer mal über das Thema Lesen sprechen wollte. Vera ist in Gütersloh Buchhändlerin und Inhaberin oder Mitinhaberin der Buchhandlung Markus. Und sie hat darüber hinaus die Lesestadt in Gütersloh mitorganisiert. Vielleicht erfahren wir in dieser Episode, was und wie Gütersloh liest und ob Gütersloh tatsächlich auch eine richtige Lesestadt ist. Vera, schön, dass du hier bist und ja, ich freue mich auf eine spannende Episode.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Vera, mal eine ganz ungewöhnliche Frage. Wenn diese Stadt, wenn Gütersloh, unsere Heimatstadt, eine literarische Figur wäre, wie würdest du sie ganz kurz beschreiben?
Ui, eine gute Frage, schwere Frage zum Einstieg.
Okay.
Ich würde sagen, Gütersloh wäre nicht die Hauptfigur, sondern ein Charakter, der zwar die ganze Zeit im Hintergrund mit dabei ist und man erst im Laufe der Handlung mitkriegt, wie wichtig die Stadt und der Protagonist in Anführungsstrichen für die Handlung ist. Eher zurückhaltend, ein bisschen beobachtend, aber mit sehr viel Hintergrund und einigen Überraschungen, die sich so nach und nach erst entblättern oder erlesen lassen.
Das ist ein ganz spannender Ansatz. Wie kannst du das mal so ein bisschen tiefer noch ein bisschen erklären? Wie kommst du darauf?
Ich würde sagen, Gütersloh ist eine Stadt, deren Spannheiten und deren interessante Figuren und Personen und Überraschungen im Stadtbild und in der allgemein im Angebot sich nicht sofort entdecken lassen oder sich sofort zeigen. Aber je tiefer man eintaucht und wenn man auch mal jenseits der ganz ausgetretenen Pfade in Anführungsstrichen unterwegs ist, gibt es hier sehr, sehr viel Entdecken, sowohl in der Stadt zu entdecken, sowohl in der Stadt als auch im Kreis. Und ich finde, das macht Charaktere aus, die auch sehr vielschichtig in Büchern sind. Und das ist ja eigentlich das, was wir am allermeisten suchen.
Okay. Ja. Vera, wie bist du Buchhändlerin geworden? War das schon immer dein Wunsch, Buchhändlerin zu werden? Oder wie ist dieser Wunsch entstanden?
Dass ich schon immer eine Leidenschaft für Bücher hatte, ist, glaube ich, in unserer Familie sehr bekannt. Ich habe einfach irgendwann angefangen zu lesen und nicht mehr aufgehört. Und das mache ich bis heute. Habe aber nicht von vornherein, bin ich in der Buchhandlung groß geworden, aber es war nicht von vornherein klar, dass ich irgendwie damit einsteige. Und habe dann nach dem Abi aber über einen Bekannten ein Studium gefunden, was sehr gut zu mir passt. Habe ich dann geglaubt, dass es auch wirklich schön war. Also Buchhandels- und Medienmanagement, BWL mit Schwerpunkt Buchbranche und habe parallel die Ausbildung gemacht. Und ja, seitdem bin ich da dabei.
Du hast mit deiner Mutter, meiner Schwester eine Buchhandlung, die Buchhandlung Markus hier in Gütersloh, ist eine inhabergeführte Buchhandlung. Was zeichnet euch bzw. diese Buchhandlung aus? Und ist das nicht etwas schwierig in Zeiten großer Filialisten?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir inzwischen die einzige inhabergeführte Buchhandlung in Gütersloh sind. Mhm. Als meine Mutter, deine Schwester, angefangen hat, waren es noch 7. Als ich angefangen habe, waren es noch 3 inhabergeführt. Es gab bei Karstadt Bücher, Bahnhof, Weltbild, der Club. Und inzwischen gibt es noch die Buchhandlung Markus und die Meiersche als Filialunternehmen, was eigentlich auch sinnbildlich für den gesamten Buchmarkt ist. Also es gibt immer weniger Buchhandlungen, immer weniger Inhabergeführte leider. Nichtsdestotrotz sind die es gibt, sehr engagiert, auch gerade was einfach das Sichtbarmachen von Literatur in der Stadtgesellschaft angeht. Und das ist das, was auch so bei uns auf den Fahnen steht, in Anführungsstrichen. Also wir haben ein eher literarisches Sortiment und setzen ganz, ganz viel Schwerpunkt auf Beratung, auf Veranstaltungen. Also wir machen im Jahr um die 50 Veranstaltungen, sehr viel Lesungen, öffentliche Sachen, aber auch für Serviceclubs, Schulen und so weiter und so fort. Und es ist wirklich so, dass wir versuchen, eben die Buchhandlung zu einem dritten Ort neben Arbeit und zu Hause für die Leute werden zu lassen. Und es macht extrem viel Freude.
Lass uns nachher nochmal so ein bisschen über euer Konzept sprechen, über die Leute, mit denen ihr teilweise arbeitet, die ihr einladet. Aber ich habe das vorhin kurz angerissen, ihr habt Du hast mitorganisiert, diese Lesestadt in Gütersloh, ne? Und oder habe ich das irgendwie falsch ausgedrückt?
Ja, also ich würde sagen, den Großteil der Organisationsarbeit und so, das würde ich mir niemals auf die Fahnen schreiben. Das haben Gütersloh Marketing und Bertelsmann wirklich federführend gemacht. Wir haben so ein bisschen beratend bei der Programmauswahl zur Seite gestanden. Klar, wir haben tagtäglich damit zu tun. Wir wissen, welche AutorInnen auf Lesereise gehen, wie man wen anspricht, wer funktioniert. Das war so unser Part dabei.
Genau. Ja, das heißt, Lesestadt Gütersloh, das ist auch eine Veranstaltung gewesen der Bertelsmänner. Und wenn man natürlich Gütersloh, wenn man an Gütersloh denkt, denkt man an Bertelsmann, dann denkt man daran, ja, okay, das hier muss auch gelesen werden. Meine Frage, ist das über so einen Titel hinaus tatsächlich gelebt so? Also ist Gütersloh eine Lesestadt? Liest man hier so extrem viel oder ist Gütersloh gar nicht so?
Buchaffin meinst du?
Buchaffin oder so literarisch unterwegs?
Doch, definitiv. Also ich würde sagen, Gütersloh ist auf jeden Fall eine Lesestadt, auch das ganze Jahr, das ganze Jahr verteilt. Die Menschen, also querbeet von Kindern über Jugendliche, die immer noch oder wieder lesen, zu Erwachsenen jeden Alters und jedes Hintergrunds lesen. Manche mehr, manche weniger. Aber es ist schon so, dass das Buch in Gütersloh einen ganz hohen Stellenwert hat, von den unterschiedlichsten AkteurInnen auch getragen.
Diese Lesestadt, kann man das so als Literaturfestival beschreiben? War das ein Literaturfestival? Wie ist das abgelaufen und war das aus deiner Sicht eine erfolgreiche Veranstaltung? Du bist ja auch Veranstalter, du kannst das ja auch ganz gut beurteilen. Ne? Du sagst, 50 Veranstaltungen macht ihr. In Gütersloh sind es doch, glaube ich, 40 gewesen in der Lesestadt über einen gewissen Zeitraum hinweg. Funktioniert sowas?
Also ich finde die Grundidee ganz großartig, dass man sagt, man bringt Literatur in Orte, die vielleicht nicht sofort mit Büchern assoziiert werden, sei es jetzt ein Sportgeschäft, eine Gaststätte, die Schlaganfallstiftung, um ganz breit eben Leute zu zeigen, hier sind Menschen, die sich für Literatur begeistern, die auch zu so einem Dialog oder einem Diskurs einladen wollen. Und 40 Veranstaltungen in einer Woche ist viel.
Also das ist Wahnsinn.
Das ist unfassbar viel. Das ist vielleicht fast zu viel. Das ist ein bisschen das Feedback, was wir bekommen haben. Aber ich finde es schon spannend, dass man, oder eigentlich ist es auch wirklich ein gutes Zeichen, dass man sagt, wir machen jetzt diese geballte Menge Literatur in einer Woche. Aber so für den langfristigen Erfolg, in Anführungsstrichen, ist es, glaube ich, eine Regelmäßigkeit wichtiger.
Genau. Was ist passiert? Was waren das für Veranstaltungen? Sind diese Veranstaltungen alle ausverkauft? Die sind auch an ganz ungewöhnlichen Orten beispielsweise. Ich stelle mir das schwierig vor. Und ist das ein absolutes Erfolgsrezept, was da auf die Beine gestellt worden ist?
Auch da ist die Bandbreite sehr groß. Also manche Veranstaltungen waren eher in einem Intimraum, würde ich sagen. Und andere waren natürlich komplett ausverkauft. Jetzt zum Abschluss Tamina Kallert in der Apostelkirche hat natürlich ein Riesenpublikum gezogen. Die macht ja auch eine großartige Show.
Ja.
Kennen viele sicher aus Wunderschön im WDR, die aber jetzt 3 Bücher auch schon über ihre Erfahrungen geschrieben hat. Dann hat man auf der anderen Seite auch einen Christoph Biermann, der bei Finke über den Zufall im Fußball gesprochen hat.
Ich finde das spannend.
Das war sehr spannend. Ich habe sehr viel über Expected Goals gehört, wovon ich vorher noch nichts gehört habe. Also es war sehr aufschlussreich. Bei Elinadico, also bei Theo, hat Mareike Kaiser gelesen, die auch, glaube ich, da ein Publikum gehabt hat, was normalerweise nicht zu ihren Veranstaltungen geht. Und das ist eben das, was ganz spannend ist. Die Leute sind hier offen, sowohl unsere Gäste, die zu unseren Veranstaltungen kommen, aber auch die, die jetzt in der Lesestadt waren, die lassen sich auf Sachen ein und lassen sich überraschen. Und das ist, glaube ich, ganz spannend.
Okay, also man zieht nicht nur immer die gleichen Leute an, die sowieso gerne lesen und Literatur kaufen, sondern man hat auch neue Klientel und führt vielleicht auch Leute dazu, bringt sie dazu, dass sie lesen. Ist das richtig?
Ja, also ich habe zum Beispiel eine ganz interessante Begegnung gehabt. Ich habe den Büchertisch gemacht. Wir haben eigentlich fast alle Büchertische während der Lesestadt betreut und war in der VHS. Die hatten eingeladen, Ira Peter, die hat ein großartiges Buch, Deutsch genug, über Russland, Deutsch genug, Fragezeichen, über Russlanddeutsche und deren Erfahrungen geschrieben. Und ich habe mich im Nachhinein mit einem Mann unterhalten, der sagt, er hätte eine ganz ähnliche Biografie wie sie, also wie die Autorin, und wäre wirklich nur mit seiner Freundin mitgegangen zu der Veranstaltung, hätte auch nichts erwartet und wäre auch eigentlich kein Leser. Aber das Buch, das wird er jetzt auch mal lesen wollen, weil sich für ihn auch ganz viel so zusammengefügt hat. Also das ist, glaube ich, das, was die Lesestadt und allgemein wir als Veranstaltende erreichen wollen.
Mhm. Viele Veranstaltungen in Gütersloh sind immer sehr gut besucht, aber immer von älteren Leuten. Also sagen wir mal mittleren Leuten, Gütersloh oder Gütersloherin mittleren Alters. Wie ist das bei der Lesestadt? Zieht das auch jüngere Leser und Leserinnen an? Oder ist das weniger der Fall?
Auch da kommt es, glaube ich, ganz drauf an. Also bei der Veranstaltung von Maximilian Pollux, der auch ein Podcaster ist, also im True Crime-Bereich, da waren natürlich auch ein jüngeres Publikum, die den so kennen, sich gefreut haben, dass er da ist. Bei Mareike Kaiser, die ganz aktiv auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit auf Instagram macht, auch. Mhm. Ansonsten ist das Lesungspublikum meistens ja so um die 40. Wir haben jetzt bei unseren Veranstaltungen in diesem Jahr aber auch die Erfahrung gemacht, wir hatten im Frühjahr Sally Lisa Starken zu Gast, die ganz viel politische Aufklärungsarbeit macht. Mhm. Das war ein ganz spannender Mix, also von ganz vielen jungen Leuten, die ihr auf Instagram folgen und ihren Podcast hören, aber auch Leute, die sich einfach politisch dafür interessieren. Die hat ein Buch geschrieben über zu Besuch am rechten Rand, über Menschen, die die AfD wählen. Und da hat man wirklich so eine ganz spannende Schnittmenge. Und man sieht, das sehen wir gerade bei unseren Veranstaltungen, wenn man AutorInnen einlädt, die ein jüngeres Publikum ansprechen, dann kommen die auch. Also okay. Das jüngere Publikum ist sehr buchaffin, die lesen sehr viel haptisch, also das gedruckte Buch, und wollen auch interagieren und die Menschen dahinter kennenlernen. Also ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, es sind nur ältere Leute, sondern das durchmischt sich inzwischen auch ganz gut und die kommen auch miteinander in Dialog, was ganz schön ist.
Wow, ihr macht 50 Veranstaltungen, selbst mit der Buchhandlung. Mhm. Markus, macht ihr das schon länger?
Angefangen hat meine Mutter das in einem kleineren Rahmen natürlich auch, noch in der vorletzten Location, in der wir waren. Und das hat sich dann so sukzessive immer weiter aufgebaut, dass wir jetzt im Frühjahr und im Herbst zwei große Blöcke machen. Mhm. Immer so mit ungefähr 15 Veranstaltungen und dann übers Jahr verteilt in Kooperation mit anderen AkteurInnen oder aber auch so private Buchvorstellungen, Lesungen für Schulen organisieren. Und das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Teil unseres täglichen Arbeitens geworden.
Warum macht ihr das? Macht ihr das, weil es euch so wahnsinnig viel Spaß macht oder um die Leute auch so ein bisschen zum Lesen zu bringen? Also eher auch so ein altruistischer Aspekt. Oder was ist die Motivation dahinter? Ist das Marketing oder warum macht ihr das so intensiv? Ich finde 50 Veranstaltungen ganz schön viel.
Ist auch ganz schön viel und wir sagen uns auch jedes Mal, nächstes Mal machen wir nicht so viel.
Aber ihr liebt es einfach.
Ja, also das stimmt schon. Wir können es dann auch nicht lassen.
Ja, man merkt das eben auch. Ne? Also jetzt nicht, weil ihr zu meiner Familie gehört, sondern das sind schon ganz tolle Veranstaltungen. Ich durfte, glaube ich, in der vergangenen Woche bei einer Veranstaltung dabei sein. Und das war was ganz Ungewöhnliches. Das war wie so ein literarisches Quartett. Oder auf jeden Fall war der Bürgermeister, unser Bürgermeister war da, die Leiterin der Volkshochschule und der Stadtbibliothek. Und wir waren noch da.
Also es waren da eben Matthias Treppe als Bürgermeister, Mariella Grunenthal von der VHS, die stellvertretende Leitung, Silke Niermann, die Geschäftsführerin der Stadtbibliothek und Christian Schäfer als künstlerischer Leiter des Theaters.
Ach ja, den habe ich ganz vergessen, der war ja auch schon mal.
Und das war sozusagen unser Beitrag zur Lesestadt. Ja. Wir haben gesagt, wir machen jetzt nicht in Anführungsstrichen auch noch eine klassische Lesung, sondern haben diese vier KulturakteurInnen eingeladen. Alle haben jeweils zwei Bücher mitgebracht, die sie irgendwie beschäftigen, die sie begleiten. Und wir haben uns darüber unterhalten, wir haben uns über das Lesen allgemein unterhalten, über wie sie zum Buch gekommen sind, wie wichtig Lesen in deren Alltag ist, wie sie es schaffen zu lesen. Und das war wir haben das seitenweise Gütersloh genannt. Und ich hoffe, dass das so ein Auftakt ist für eine regelmäßige Veranstaltungsreihe, weil sowohl das Feedback von unseren GästInnen auf der Bühne als auch dem Publikum war sehr, sehr gut. Also es hat echt Spaß gemacht.
Ja, man lernt die auch von einer ganz anderen, man lernt die Persönlichkeiten auch von einer ganz anderen Seite, sehr privat. Ich fand das teilweise auch intim oder was intim, aber sehr privat. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass unser Bürgermeister so schräg drauf ist. Der liest schräg, ist das richtig?
Ja, also der liest definitiv schräg und liest auch einfach ganz begeistert. Also er schafft natürlich nicht so viel zu lesen, das hat er auch ganz offen zugegeben, aber er ist ja auch Kunde bei uns und er ist ein unfassbar engagierter Schenker auch. Also der überlegt sich sehr genau und präzise, was er den Leuten schenkt, ist dann sehr schnell, sehr entschieden und wenn er Zeit hat, dann liest er auch. Also
der liest ja, so britisch, es hat auch einen britischen Humor, ne?
Ja, doch. Also er hatte dabei einmal Clanlands.
Okay.
Das ist eigentlich so ein Roadtrip von zwei Outlander-Schauspielern, die beide aus Schottland kommen und dann zusammen aus zwei Generationen eine Woche durch Schottland gefahren sind, wo man einmal viel schottische Geschichte hat, viel Whisky und viel Natur. Okay. Also eine gute Mischung, glaube ich.
Ja, okay.
So. Und das eben mit diesem britischen Humor erzählt, was auch sein zweites Buch in sich hat, das ist die Autobiografie von John Cleese von Monty Python,
genau.
Die auch sehr, sehr schräg ist und diesen britischen Humor in der deutschen Übersetzung auch wirklich gut übertragen hat. Genau, aber ansonsten liest er auch französische Krimis und ich glaube, da verrate ich nicht zu viel.
Ja, okay. Wir wollen jetzt auch nicht jedes einzelne Buch besprechen. Fass doch einfach mal ganz kurz zusammen, weil es halt Gütersloher Promis waren. Wer liest was? Oder wer von denen, die wir gerade erwähnt haben? Also okay, jetzt von Matthias Trapper wissen wir es ja.
Ja, also Mariella liest sehr politisch, sehr feministisch, okay, auch passend zu dem, was sie in der VHS an Politik Bildungsarbeit macht,
ja.
Hatte zwei großartige Bücher, einen sehr opulenten Roman und einen feinen Essayband dabei, macht sich da sehr, sehr viel Gedanken auch. Silke Niermann liest auch eigentlich viel, um sich ihren Horizont zu erweitern, hatte ein ganz aktuelles Buch zum Thema Tradwives, einen Roman, der auch sich mit dem Thema China beschäftigt dabei. Und versucht, ist da aber auch extrem offen und lässt sich auch auf überraschende Dinge ein. Und Christian Schäfer hatte zwei Texte dabei, die auch mit Theater zu tun hatten, mit denen er beiden AutorInnen auch gearbeitet hat schon, die schräger sind, die nicht so die klassische erwartbare Romanform sind, sehr humorvoll, sehr sprachtalentiert, fast so lyrisch daherkommen. Also alles überraschend, aber gleichzeitig auch sehr passend zu den jeweiligen Charakteren, würde ich sagen.
Okay. Vera, was liest du denn eigentlich am liebsten? Ich meine, du liest wahrscheinlich alles. Ich kenne dich privat. Da liest du ja immer ständig. Und du musst natürlich auch auf dem Laufenden sein, um die Dinge, die in der Buchhandlung sind, eben auch aktuell bewerten zu können, verkaufen zu oder empfehlen zu können. Was sind deine Favorites?
Also ich lese eigentlich querbeet, fast alle Genre, fast alle Sachthemen. Ich mag gerne, und da zitiere ich jetzt mal die Kollegin aus der Buchhandlung, so sperrige Themen. Also es darf gesellschaftskritisch sein, es darf auch, dürfen Stoffe sein, die einen auch thematisch fordern. Sprachliche Experimente mag ich gerne, aber auch gut erzählte Krimis, die überraschend sind. Also ich muss zugeben, ich lese jetzt nicht den x-ten Regionalkrimi. Sachbücher zu Themen Gesellschaft, Feminismus, Klasse, Rassismus lese ich gerne. Dann aber auch einfach gut erzählte Stoffe. Eigentlich alles, was mich anspricht. Und dann gibt es auch Sachen, die müssen wir in Anführungsstrichen lesen, aber da kommt man auch gut zurecht.
Du hast ein paar Bücher mitgebracht?
Ja.
Also vier Stück oder vier Bücher. Ich glaube, die da zum Schluss werden wir uns, fände ich es ganz gut, wenn du da ein paar Buchempfehlungen machst.
Gerne.
Das sind wahrscheinlich auch Buchempfehlungen, die im nächsten GT-Info, ne, also unserem vielleicht möglicherweise auch drin sind, weil Vera macht auch die Veras gute Seiten seit vielen Jahren oder seit 5 Jahren auch im GT-Info. Also wer mal Lust hat, sich inspirieren zu lassen, by the way, kleiner Werbeblock, der kann das auch immer einmal im Monat im GT-Info machen. Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz zu diesen Veranstaltungen zurückkommen. Ja. 50 Stück. Wer sucht die aus? Nach welchen Kriterien? Bist du da die treibende Kraft oder ist es Elke, deine Mutter? Wie macht ihr das? Und wer kommt zu euch eigentlich? Und wer war eigentlich schon da?
Ja.
So das Who's Who, ne? Der Literatur.
Ja, also wir haben schon relativ viele über die Jahre natürlich auch inzwischen sehr bekannte AutorInnen zu Gast gehabt. Wir machen das relativ Hand in Hand. Inzwischen sortiere ich meistens die Verlagsvorschauen der Veranstalter vor und schlage so ein bisschen was vor. Aber es ist wirklich so, dass wir da relativ im Diskurs das zusammenstellen.
Ja.
Und es sind auf der einen Seite sind es Themen, die uns ansprechen, AutorInnen, die wir vielleicht schon kennen, die wir gerne wieder einladen wollen, Bücher, von denen wir aus irgendeiner Form schon, bevor sie erscheinen, was gehört haben. Wir sind immer sehr darauf bedacht, aktuelle Titel zu haben, also Bücher, die in dem Herbst oder in dem Frühjahr erscheinen. Wir laden gerne DebutantInnen ein und wagen dann auch was. Da vertrauen unsere Gäste uns aber auch. Die häufig hören wir dann ja, man kennt den Menschen vielleicht noch nicht, aber kommt trotzdem, weil es ansprechend klingt oder weil wir so begeistert sind vom Vorab-Exemplar. Und wen wir hatten jetzt in diesem Herbst, vielleicht um das ganz kurz zurückzublicken, Volker Weidermann zu Gast, der ja bei der Zeit als Kulturkorrespondent ist, der lange auch das Literarische Quartett im Fernsehen geleitet hat, mit seinem Buch über Mascha Kaleko. Das war ein ganz wunderbarer Abend, weil er diese Lyrikerin, die ja eigentlich die bekannteste Lyrikerin ist der jüngeren Vergangenheit in Deutschland, unfassbar begeistert liebt und ein ganz feines, liebevolles Buch geschrieben hat. Dann hatten wir davor aber auch einen der großen Krimi-Autoren derzeit zu Gast, Andreas Pflüger, der einen tollen Roman, oder Thriller ist es eigentlich, über die Wendezeit und Spionage geschrieben hat, der für sein letztes Buch den Deutschen Krimikreis bekommen hat. Wir hatten in den vergangenen Jahren aber auch schon Martin Walker, Benedikt Welz zu Gast. Den hatten wir noch. Heinrich Steinfest kommt immer wieder sehr gerne. Machen dann aber auch Veranstaltungen, wo es darum geht, das war jetzt Anfang des Jahres, da haben wir es tatsächlich zusammen mit dem Theaterverein den Theatersaal ausverkauft mit Dennis Scheck, Dietmar Bär und Tom Krauser vom Klett-Cotta Verlag, die sich über britische Krimis unterhalten haben.
Ja, ihr seid total breit aufgestellt. Ja. Ihr macht auch im Bambi auch Veranstaltungen.
Genau, da zeigen wir Literaturverfilmungen seit Jahren schon, führen ins Buch und in den Film ein. Genau, das ist also wirklich an allen möglichen Stellen Literatur sichtbar zu machen. Wir laden ÜbersetzerInnen ein, VerlegerInnen, die ihre Verlage vorstellen. Also.
Ja. Ihr moderiert selbst, du moderierst auch, deine Mutter teilweise auch, ne? Ihr macht das dann auch zusammen. Dann habt ihr, wenn ihr englischsprachige Autoren habt, habt ihr auch Leute, die dann für euch die Moderation machen. Das ist total vielfältig. Und was gibt es in diesem Jahr eigentlich noch?
In diesem Jahr haben wir noch zwei Gäste und unsere Buchvorstellung der Kollegin, die auch immer ganz großartig ist, dazu vielleicht ganz kurz, da stellen wir und dann auch wirklich alle KollegInnen, und das finde ich immer besonders schön, weil dann auch die, die mal auf die Bühne kommen, die ansonsten eben tagtäglich im Laden Bücher empfehlen, aber dann nochmal so unsere Favoriten des Jahres vor, auch schon im Vorgriff auf Weihnachten. Vorher haben wir aber noch auch da eine Kooperation mit dem Theaterverein Peter Jordan, den kennt man vielleicht als Schauspieler vielmehr aus Tatort, aus die Wannsee-Konferenz, Babylon Berlin. Der kommt ins Theater, hat ein Essay geschrieben, Kein schöner Land. Da geht es eigentlich um so ein bisschen die Frage, wie wir mit unserem Erbe in Deutschland, mit dem Nationalsozialismus umgeben. Er sagt selbst, er denkt, es vergeht kein Tag, an dem er nicht darüber nachdenkt. Und da hat er einen sehr persönlichen, aber auch, wie ich finde, sehr mutigen Essay geschrieben. Das machen wir nächste Woche im Theater. Und dann kommt Heike Specht. Die ist eigentlich Historikerin, hat auch schon verschiedene Bücher über Frauen in der Politik geschrieben, über die Familie Feuchtwanger, und kommt jetzt aber mit ihrem ersten Roman. Da geht es um eine liberale Politikerin, die mehr oder weniger über Nacht im Bonn der 70er, was ja noch etwas angestaubt war, zur Außenministerin wird und was das so nach sich zieht. Also es ist sehr gut recherchiert, es lässt sich sehr gut lesen und ist auch eine echt schöne Debütüberraschung, wie gesagt.
Ihr seid ja nicht so eine typische Buchhandlung, wo man die Tür aufmacht und der verstaubte Buchhändler öffnet einem das, und das natürlich hat auch seinen Charme. Ihr seid ja richtig modern teilweise aufgestellt, obwohl er ja aus einem der ältesten Häuser kommt. Ihr wart ja früher im Weberhaus, das war ja auch super charmant. Sah so aus, als gäbe es die Buchhandlung Marco schon seit 1789. Aber jetzt seid ihr ja umgezogen und sehr modern eingerichtet, aber trotzdem hat das einen absoluten Charme. Oben drüber habt ihr die Belle Etage. Und ihr macht darüber hinaus, seid ihr auch crossmedial auch aufgestellt. Viel Social Media, das ist mir aufgefallen. Eigentlich ungewöhnlich für so eine Buchhandlung.
Ja, also wir waren ja lange, wie gesagt, im ältesten Haus der Stadt, in Anführungsstrichen. Und haben uns da auch fast 15 Jahre sehr, sehr wohl gefühlt. Aber irgendwann ist das so, dann hat man so ein bisschen so einen Wachstumsschmerz, in Anführungsstrichen. Und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, dass wir die Möglichkeit hatten, wirklich diesen Raum, der vorher so eine Postbank war, wie man sich das vorstellt, mit Einzelbüros und so diesen Teppich, der sehr viel erlebt hat, glaube ich, das komplett nach unseren Vorstellungen zu sanieren und umzubauen und haben jetzt unten einen sehr luftigen Raum, sehr viel Licht. Wir haben Schaufenster, was wir vorher nicht hatten und oben die Belletage, wo wir unsere Veranstaltung machen können und gleichzeitig, das macht es so ein bisschen so unser Hobbyprojekt, eine kleine Galerie haben.
Galerie habt ihr auch.
Genau, und da haben wir so übers Jahr 4 verschiedene Ausstellungen und das ist sehr schön, sowohl für uns als auch für die KünstlerInnen, weil die ja ein ganz großes Publikum haben, das bei unseren Lesungen ist. Ja. Und das beobachtet man auch im Vorfeld. Die Leute schauen, die lassen sich auch auf die Bilder oder die Objekte ein und entdecken dann eben vielleicht auch nochmal einen Künstler, eine Künstlerin, die sie vorher noch nicht gekannt haben. Mhm. Und ansonsten ist es bei uns so, wir haben ja sehr wenig Non-Book, was ja auch nicht unbedingt typisch ist für Buchhandlungen heute. Und haben wirklich so diesen Schwerpunkt aufs Buch und versuchen das, und das geht jetzt noch besser, möglichst zu präsentieren, möglichst schön und dem Werk gerecht zu präsentieren. Und was das Thema Social Media angeht, also da glaube ich, funktioniert es inzwischen auch ohne schwerer. Also es gibt kaum noch Buchhandlungen, die keinen Instagram-TikTok-Auftritt haben. Facebook ist auch noch in gewisser Weise relevant, aber das bedienen wir eher so mit. Mhm. Bei uns ist wirklich der Schwerpunkt auf Instagram.
Ne? Ja. Aber das ist doch ganz originell, was ihr macht. Ne? Ihr geht ja teilweise immer mit den Leuten ins Wochenende. Die Kolleginnen und die Kollegin, seid ja nur Kollegin, machen eine Buchempfehlung und du bist da, du machst das. Oder habt ihr einen Insta, jemanden, eine Agentur, die das macht? Machst du auch in Personalunion?
Das machen wir auch selbst.
Okay, Wahnsinn.
Ja, also es ist viel Arbeit, aber auch das ist was, das macht Spaß. Und klar, für eine inhabergeführte Buchhandlung, da ist es meistens so, dass alle alles machen oder jemand vieles macht. Und das machen wir so aus uns heraus. Und ich habe das Glück, dass auch die Kolleginnen da sehr offen für sind, die sich nicht dagegen sperren, wenn ich wieder mit irgendeiner Idee um die Ecke komme.
Okay, ja. Du bist absolut die treibende Kraft, du bist sehr kreativ und hast da die guten Ideen. Ich verstehe zwar, ich mache ja auch relativ viele Dinge, aber ich finde das, was du machst, ist schon sehr bemerkenswert. Ich meine, das sind diese Veranstaltungen, dann ist der Job der Buchhändlerin, du machst den Online-Auftritt, machst darüber hinaus, haben wir uns vorhin auch drüber unterhalten, hast du Buchtipps für den Westdeutschen Rundfunk auch gemacht, regelmäßig. Mhm. Gibt es das noch?
Nee, leider nicht mehr. Die haben, oder der WDR hat sein Nachmittagsprogramm so ein bisschen umgestellt und jetzt nach, ich glaube, ich habe das sechs, sieben Jahre gemacht, die Buchhändler einmal sozusagen ausgetauscht.
Okay, ja.
Und jetzt machen das ganz großartige KollegInnen. Also ich höre das auch immer noch gerne und man merkt, dass das sich wirklich auch widerspiegelt. Also die Leute nehmen gerne Buchempfehlungen aus dem Radio auf.
Okay. Elke, deine Mutter ist auch Vorsitzende des Literaturvereins. Und der Literaturverein unterstützt ja unter anderem auch die Stadtbibliothek in Gütersloh. Welche Rolle spielt da die Stadtbibliothek eigentlich auch für euch? Und welche Rolle, kannst du ja auch mal stellvertretend für Elke darüber sprechen, welche Rolle spielt der Literaturverein für diese Stadt und dieses Wechselspiel zwischen Literaturverein und Buchhandlung?
Also die Stadtbibliothek, würde ich sagen, ist absolut losgelöst von unserer Buchhandlung, ein unfassbar und unersetzlicher Player und Akteur im Literaturbetrieb der Stadt. Also ohne die würde ganz, ganz viel nicht funktionieren. Die sind ja viel mehr als ein Ausleihort, sondern da treffen die Leute sich, da gibt es unfassbar viele Angebote für klein bis groß, für irgendwie Repair-Café, Demokratiedialoge, Vorleserunden. Und die sind auch ganz gegenwärtig, engagieren sich da ganz an ganz verschiedenen Punkten und versuchen auch ganz viel, dass dieses Bibliotheks-Image auch nicht angestaubt ist. Und das macht das Team um Silke Nehmann wirklich großartig. Und diese Arbeit unterstützt der Literaturverein eben so gut es geht. In großem Maße finanziell, dass man Projekte ermöglicht, die vielleicht sonst nicht möglich wären. Es gibt den Gütersloher Jugendbuchpreis, da wird jedes Jahr von den Schulen in den Schulbibliotheken aus einer Long- und dann Shortlist ein Buch ausgewählt, was sozusagen den Preis bekommt. Das ist jetzt das dritte Jahr in Folge. Das unterstützt der Literaturverein. Die unterstützen die Lesetüten, die Kinder zum Schulstart bekommen und versucht eben dadurch die Arbeit der Stadtbibliothek auch weiter möglich zu machen. Und wir in der Buchhandlung kooperieren auch immer sehr, sehr gut mit der Buchhandlung, mit der Stadtbibliothek.
Und was auch außergewöhnlich ist, mir aufgefallen, die haben eine wahnsinnig tolle Kinder, Bibliothek oder Jugend. Ist ja. Das eine Jugend oder eine Kinderbibliothek?
Kinderbibliothek.
Die Kinderbibliothek ist, glaube ich, ausgezeichnet worden.
Genau, die ist von Art de Vos, heißt er, glaube ich. Ist ein niederländischer Architekt, der viel so Bibliotheken umbaut, saniert und hat jetzt vor einigen Jahren die Kinderbibliothek großartig umgebaut. Also das ist fantastisch. Wenn man noch nicht da gewesen ist, muss man sich das vielleicht auch als Erwachsener einfach mal angucken, weil das Bibliothek wirklich da auch nochmal ganz neu denkt. Und die Stadtbibliothek plant ja auch perspektivisch die anderen Stockwerke umzubauen. Das ist natürlich was, das ist angesichts der Haushaltssituation schwierig, aber es ist etwas, was also ich mir auch sehr wünschen würde, weil eben die so viel Arbeit jetzt schon machen. Und wenn sie dann noch neu gestaltete Räumlichkeiten hätten, haben die, glaube ich, noch viel, viel mehr Ideen, die sie umsetzen können.
Okay. Ich bin jetzt einfach total neugierig. Ich sitze jetzt dir gegenüber. Jetzt, du hast diese Bücher mitgebracht und ich würde mich freuen, wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal diese Bücher vorstellst, die du mitgebracht hast. Warum hast du diese Bücher ausgewählt?
Zwei davon hatten wir zu Gast in diesem Jahr. Ich könnte ja mal starten mit Leon Engler. Leon Engler ist, das ist sein Debüt, Botanik des Wahnsinns.
Oh, schöner, schönes
Cover. Schönes Cover, ne? Super, das ist eins der schönsten Cover in diesem Herbst.
Ja, kann man nicht sehen, aber es ist...
ist toll. Sind, ja, man weiß es nicht genau, ob es Blumen sind oder Tiere, so Vögel. Mhm. Aber das passt auch ganz gut zum Buch. Es ist eigentlich die Geschichte eines jungen Mannes, der aus einer Familie kommt, in der psychische Erkrankungen eigentlich vorprogrammiert sind. Mhm. Und er rechnet das auch irgendwann im Biologieunterricht mal aus, wie wahrscheinlich es ist, dass auch er an einer psychischen Erkrankung leiden wird. Und versucht dann alles, um normal zu bleiben, in Anführungsstrichen. Und erst flieht er so nach New York, nach Wien und landet dann später in Wien, auch tatsächlich in der Psychiatrie, aber auf der anderen Seite des Schreibtisches und arbeitet dann da. Und das ist ein Buch, das ist auf der einen Seite eben diese Geschichte dieses jungen Mannes, auch so ein bisschen so eine Adoleszenzgeschichte, aber gleichzeitig auch eine Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte und mit ganz viel Themen, die sich mit Psychologie-Geschichte beschäftigen. Das hat Witz, das ist aber auch gleichzeitig ganz hintergründig. Das war eine ganz fantastische Veranstaltung. Leon hatte seine Gitarre dabei und hat das auch so ein bisschen begleitet. Das klingt im ersten Moment so ein bisschen komisch, aber es war ein ganz großartiger, auch ganz besonderer Abend, der, glaube ich, bei vielen noch ganz lange nachhallt. Und das ist so eins meiner Favoriten in diesem Jahr. Auch wäre es auch gewesen, unabhängig davon.
Nochmal, Leon?
Leon Engler, Botanik des Wahnsinns.
Welcher Verlag?
Und bei Dumont ist das erschienen. Und das kostet
komm, kleine Kurve,
23 Euro.
By the way, das ist natürlich auch schöne, wunderbare Weihnachtsgeschenke.
In jedem Fall. Und dann habe ich noch einen zweiten Autoren mitgebracht, der in diesem Herbst bei uns zu Gast war, Andreas Flüger.
Ja, das habe ich auch. Das liegt neben meinem Nachttisch.
Und ich kann es dir sehr empfehlen.
Ja, weil ich werde das anfängst, auch lesen. Ich habe mich noch nicht dazu gekommen.
Ja, wenn du einmal
aber das ist eine Thematik, die mich wahnsinnig interessiert, weil in der Zeit bin ich, ja, das waren die 70er Jahre, ne?
Ja, eher Ende der 80er.
Okay, aber das
du
aber,
hast
aber,
vielleicht beide da liegen. Also der Vorgänger, wie Sterben geht, das ist 70er, das ist...
aber es geht um eine Thematik, die in den 70er Jahren sehr stark war.
Die anfängt, genau.
Ja, da anfängt, ne?
Genau, es geht auch um die RAF-Geschichte und in dem Fall... ist es die Geschichte eigentlich, fängt es ganz unspektakulär an. Man könnte auch fast denken wie so ein Regionalkrimi auf Amrum.
Amrum ist ja auch eher so tote Hose.
In dem Fall ja. Bis dann irgendwann die inzwischen Inselpolizistin Luzi Morgenroth von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Es kommen 5 Killer auf die Insel und sie wird eigentlich wieder zu der Person, die sie vorher mal war, nämlich Agentin, Personenschützerin, hat für den BND gearbeitet und sucht jetzt den Mann, der eigentlich ihr schlimmster Feind in Anführungsstrichen ist. Ein Mann, der eigentlich ganz undurchsichtig ist, auf der Gehaltsliste von allen Geheimdiensten stand, Mossad, KGB, BND, Stasi und über allem steht. Und es ist sehr schnell erzählt, es gibt eine großartige Szene in einem Schabbat-Aufzug. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind Aufzüge, die halten dann in jedem Stockwerk, weil man währenddessen ja nicht Elektrizität benutzen darf eigentlich. Da gibt es eine sehr spektakuläre Action-Szene, die und später im Wiener Prater auch. Es ist ein Buch, das man merkt, dass Andreas Flüger lange Zeit auch Drehbuchautor war. Das hat man filmisch total vor Augen. Gleichzeitig ist es extrem gut recherchiert, spielt eben auch gerade zur Wendezeit in Berlin. Also auch ganz viel deutsche Geschichte mit drin. Also das glaube ich für jemanden, der so ein bisschen Interesse an Geschichte, aber gleichzeitig auch...
Aber auch Rote Armee-Fraktion ist doch eine Thematik.
Auch, ja, auf jeden Fall. Da hat der dieser große über Babel, dieser Spion ist er auch, so seine Wurzeln. Mhm. Genau. Und großartig erzählt, war eine tolle Veranstaltung und man auch so ein bisschen die Hintergründe dazu erfährt. Mhm. Und dann habe ich noch zwei Bücher mitgebracht von Autorinnen. Einmal Elina Penner, dies ist ihr drittes Buch, ihr zweiter Roman. Das ist eigentlich ein sehr lautes, sehr gegenwärtiges Buch. Spielt, vom Setting her kann man sich vorstellen, wie das beste Reality-TV-Format. 10 Leute werden ein Wochenende eingeladen, in einem Landhaus irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern zu verbringen. Die kennen sich vorher nicht. Sie eint, dass sie auf einer Social-Media-App so auf der höchsten erreichbaren Stufe sind. Sie wissen nicht so ganz, wie sie da gelandet sind. Und dann sind sie in diesem Haus und werden, ist klar, überall sind Kameras und sie können da nicht weg. Mhm. Und nach und nach kommt eben ans Licht, was diese 7 Männer und 3 Frauen alle irgendwie, die Männer sich misogyn, frauenfeindlich oder in sonst jeder Form rassistisch, sexistisch geäußert haben. Und auch die Frauen nicht alle so harmlos sind. Die eine ist so Mom-Influencerin, zeigt ihre Kinder ganz schamlos im Internet. Die andere ist so ein bisschen in dieser Esoterik-Schiene unterwegs. Und Elina Penner nimmt diese ganzen Stilmittel, die wir so in dieser einmal Reality-TV-Welt und gleichzeitig in dieser Social-Media-Welt ganz präzise auseinander. Das ist ein sehr politisches Buch, was aber unfassbar viel Spaß macht. Man rauscht da so durch und fragt sich, was muss passieren, damit die Menschen das bereuen? Also es geht auch viel um das Thema Schuld und Reue, was sie da machen. Also das ist ein Buch, das mit seinem Tiefgang eher so durch die Hintertür daherkommt. Und dann habe ich noch ein Buch mitgebracht, das ist ein Debütroman. Marina Schwabe, Rift. Wirklich ganz fein, das ist ein wunderschön gestaltetes Buch, Steidel Verlag erschienen. Das ist ein schmaler Band, der aber auch ganz, ganz lange nachhält, über ein Geschwisterpaar, beide erwachsen und der Bruder weiß, er hat eine Krankheit und wird nicht mehr lange leben können. Und er reist jetzt mit seiner Schwester in die USA, weil er tatsächlich noch einmal den Pazifik sehen will. Und sie machen dann einen Roadtrip von der Ostküste an die Westküste, haben ein ganz geringes Tagesbudget und sie ist Geologin. Das heißt, man hat auf der einen Seite auch ganz viel so ein bisschen so Bezüge zur Natur und zur Landschaft, die sich aber auch auf ihre Geschwisterbeziehungen übertragen. Und das ist so ein Buch, egal ob man jetzt Geschwister hat oder nicht, es geht einem wirklich nah, wie eng und wie intim das auch wird zwischen den beiden. Aber gleichzeitig ist es ein Buch voller Zuneigung und so ein bisschen diesem Abschied voneinander auf eine tief traurige, aber trotzdem sehr warme Art und Weise. Also ganz besonderes Debüt auch nochmal.
Vera, was macht für dich eine wirklich gute Geschichte aus?
In einer guten Geschichte werde ich überrascht tatsächlich. Das ist das, was ich eigentlich gerne suche. Dass es ein Plot ist, den ich nicht unbedingt erwartet habe, mit Figuren, die gut gezeichnet sind, möglichst wenig klischiert, die vielleicht oder die unbedingt eine Entwicklung durchmachen. Also wenn eine Protagonist, eine Figur sehr statisch ist, dann langweilt es sehr schnell, wenn es erwartbare Plots sind. Und ich finde, das kann man haben in einem Buch, das vielleicht literarisch relativ klassisch erzählt wird, also von der Sprachlichkeit, aber dafür vom Plot her sehr schnell, sehr überraschend erzählt ist, aber gleichzeitig auch in Büchern, die viel mehr über die Sprache, von der Sprache leben, wo man Sätze häufiger lesen kann oder auch muss und immer noch was Neues entdeckt. Und das kann man auch in jedem Genre haben. Also ich würde auch nicht sagen, das funktioniert nicht im Krimi oder das funktioniert nicht im New Adult, was ja auch ein riesen wachsendes Genre ist. Ja. Auch, ja, definitiv. Also der Buchmarkt an sich wächst nicht mehr, sondern es gibt eher weniger Buchkäufer. Die kaufen zwar mehr, aber es gibt ein Genre, das wächst im Moment enorm, das ist New Adult.
Erklär das mal ein bisschen unseren Zuhörern.
Das sind überwiegend Bücher, die sich an Frauen, junge Frauen zwischen 18 und 35 richten. Mhm. Überwiegend sind es schon Liebesgeschichten in unterschiedlichen Ausformungen. Also dann gibt es dann diese sogenannten Tropes. Das sind dann Enemies to Love. Das klingt jetzt so, als müsste man dafür eine neue Sprache lernen. Das ist aber nicht so schlimm.
Spannend.
Nee. Da gibt es dann beispielsweise eben so eine Sportswoman, die spielt dann in der Sportwelt oder Enemies to Lovers. Dann mögen sich die Protagonisten am Anfang nicht und am Ende doch.
Ist das eher so trivial oder das? Und läuft das über auch Social Media
ja,
ganz stark?
Ganz, ganz viel über Bookstagram und BookTok. Da gibt es die Autorinnen, sind es eigentlich fast ausschließlich, die da ganz groß sind, eine riesen Fangemeinde haben, die.
Okay.
Auch alles, also es sind überwiegend auch Reihen, die da erzählt werden.
Ja. Habt ihr da so eine eigene Wand bei euch in der Buchhandlung? Das habe ich auch schon mal irgendwo mitbekommen,
ja.
dass dann Kunden und Kundinnen reinkommen und sagen, zack, über Social Media, TikTok oder ja. Irgendwo anderes gesehen.
Ja, also wir haben inzwischen auch schon so einen kleineren Bereich. Es gibt das natürlich in größeren Buchhandlungen, ist das viel größer. Aber wir haben das inzwischen auch und ich habe mich da tatsächlich inzwischen reingelesen, weil wir müssen ja auch damit uns auskennen. Und das sind überwiegend wirklich gut gemachte Texte. Die sind jetzt nicht literarisch hoch ambitioniert, aber die Autorinnen können mit Cliffhangern gut umgehen, die können gute Plots erzählen.
Okay.
Die treffen Themen, die eben Frauen in dem Alter beschäftigen. Da kann man wirklich gut drin eintauchen. Und das ist eben auch das, es ist so ein bisschen auch so ein Eskapismus. Und ich finde, das ist gleichberechtigt. Es ist natürlich immer noch so, dass viele so ein bisschen so diese Dünkel haben. Aber ich finde, auch gerade über dieses Genre kommen viele Leute dann, wandern so weiter. Da gibt es auch Verlage, die sich inzwischen so ein bisschen mit Impulse darauf einstellen. Und die wandern dann weiter und lesen einfach weiter. Und das ist ja das, was wir wollen, dass möglichst viele Leute möglichst begeistert lesen.
Absolut, ja, interessant. Das wäre jetzt nochmal eine Frage gewesen. Du bist da vorgekommen, du hast jetzt gerade dieses Genre in den Fokus gerückt. Mhm. Welche weiteren literarischen Genres sind bei den Kunden in Gütersloh besonders gefragt?
Ganz klassisch natürlich die Belletristik, die Romane. Mhm. Und da von der Familiensaga über mehrere Generationen, über den politischen Gesellschaftsroman bis hin zu irgendwelchen Fantasy-Geschichten, das nicht ganz so stark, aber auch immer wieder und da dann unterschiedliche Ausformungen. Der Krimi ist ganz dauerhaft stabil und gern gelesen. Viele Leute, die auch für ihre Kinder und Jugendlichen und Enkelkinder kaufen. Also das ist auch immer noch was über Generationen weitergetragen wird. Und was wir auch sehr viel und weil wir es auch gerne selbst lesen und empfehlen, ist das Sachbuch. Also die Menschen versuchen gerade oder wollen gerade in so Zeiten, wo unfassbar viel ständig passiert, auch Hintergründe verstehen und lesen viel Biografien, viel politische Sachbücher, gesellschaftliche Sachbücher.
Das ist auch so mein Favorite. Was ist denn so das beliebteste Sachbuch, was aktuell bei euch gefragt ist?
Ja, also auf der einen Seite natürlich.
Oder welche Biografie? Das würde mich mal interessieren.
Natürlich das neue Buch von Florian Illies über Thomas Mann und Thomas Manns Familie. Einen Monat oder einen Sommer in Frankreich. Es ist Thomas Mann und es ist Florian Illies, den man ja von 1913 und dem Caspar David Friedrich Buch kennt. Das ist so eine Kombination, das funktioniert sehr gut. Ansonsten, was ich persönlich sehr spannend finde, ist das Buch 300 Männer.
Okay.
Das ist eigentlich eine Geschichte der großen Firmenlenker, Unternehmer des letzten Jahrhunderts. Sehr literarisch gut erzählt, gut recherchiert. Der Autor ist Wirtschaftsjournalist und erzählt da die Geschichte von...
Wie viele Gütersloher kommen da drin vor?
Ich würde sagen, zwei auf jeden Fall.
Sehr gut. Die da wären?
Die Firma, ich würde sagen, die Familie Moon und die Familie Mieler tauchen da definitiv auf. Aber das reicht dann wirklich von Wirt über Mannesmann.
Ah, spannend.
Also ich...
Ich mag sowas, ja.
Ja, das ist ein Buch, das ist eigentlich wie für dich geschrieben.
Ist super gut, also schon mal zur Seite legen, kaufe ich mir auch, lege ich dann auch neben meinem Nachttisch und lese das dann irgendwann.
Genau, das ist so ein Sachbuch, was im Moment extrem gefragt ist. Ansonsten viele Titel, die sich mit dem Thema Israel-Palästina beschäftigen, dann von unterschiedlichen AutorInnen, genau.
Mein Gott, also wir können ja stundenlang noch über deine Buchhandlung, über Gütersloh's Leseverhalten, die Lesestadt und Literatur sprechen. Ich habe mich total gefreut, dass du auch Bücher mitgebracht hast, Bücher empfohlen hast. Das sind sicherlich Bücher, die man wunderbar verschenken kann. Und Thema Schenken, jetzt ist, glaube ich, die hohe Zeit des Buchhandels beginnt jetzt. Jetzt geht's langsam los. Ich beobachte das immer. Denn bei euch ist es immer gut besucht, aber in den Samstagen vor Weihnachten bekommt man ja kein Bein mehr an die Erde in der Buchhandlung. Wie steht man sowas durch? Und mal müssen wir ja gar keine Zahlen nennen, aber wie viel prozentual, wie viel Umsatz macht man als Buchhändler eigentlich in der Vorweihnachtszeit?
Also man macht, früher hat man immer gesagt ein Drittel, ich würde sagen inzwischen sind es 20%. Und das steht man einfach durch.
Das ist eine Menge, ja.
Ja, definitiv. Also das sind die entscheidenden Monate jetzt. Mhm. Und das ist aber auch mit die schönste Zeit. Also da kommen wir morgens in den Laden und sind bis abends da und schütteln uns. Und es ist so, was heute alles wieder passiert ist. Aber es macht einfach Spaß, weil die Leute haben einfach Freude am Buch. Und wir können das machen, was wir am liebsten machen. Wir können Bücher empfehlen. Wir können die Bücher empfehlen, die uns wirklich am Herzen liegen. Und immer das passende Buch zu demjenigen finden. Das ist ja so ein bisschen auch so eine Detektiv- oder so ein fast Detektivarbeit. Und man steht das durch mit wirklich guten, mit viel Humor, mit großartigen KollegInnen. Und einfach guten Nerven, würde ich sagen.
Mhm. Was war eigentlich jetzt so mal zum Abschluss mal eine Frage? Was war dein ungewöhnlichstes Erlebnis beim Bücherverkauf oder während einer Lesung? Gibt es da irgendwas Originelles, was man vielleicht nochmal so als zum Abschluss bringen könnte?
Ich überlege mal gerade.
Also es gibt ja wahrscheinlich immer, oder gibt es das nicht, aber es ist, also ich habe ja auch mal bei euch zwischendurch mal reinschnuppern können und ich fand das mal ganz spannend. Es gibt doch sicherlich so klassische Kunden, ohne dass man Namen nennt oder ohne dass man da auch despektierlich über die spricht, die so ein bisschen besonders sind, oder? Und die hat man auch ganz lieb und das weiß man, aber das gibt doch, die haben doch so ein komisches Verhalten, die verhalten sich doch mal ein bisschen anders, oder gibt's das nicht?
Ja, es ist sehr bunt.
Es ist bunt, ne?
Es ist sehr bunt. Also es gibt natürlich von denjenigen, die mit absolut kruden und fragmentarischen Angaben kommen, wo man dann wirklich so ein Detektiv wird und ich liebe das. Ich gebe mir möglichst abstruse Angaben und ich recherchiere da bis zum geht nicht mehr.
Gibt es denn auch Situationen, wo du schwimmst, also in Anführungszeichen, wo da jetzt, was weiß ich, ein Atomphysiker reinkommt und dich belehrend über irgendwas ganz Abstruses fragt und du hast überhaupt keine Ahnung? Wie gehst du denn damit um? Ist mir mal passiert oder häufiger mal passiert?
Ja, also wir können natürlich auch nicht alles wissen. Ja, und entweder sagen wir das auch ganz offen und sagen, da muss ich jetzt einmal recherchieren, wenn es wirklich so in diese ganz spezifischen Sachen geht. Mhm. Und man muss halt auch so ein bisschen schauspielern können. Mhm. Dann recherchiert man mal schnell parallel. Also Multitasking ist auch nicht verkehrt.
Okay.
Aber grundsätzlich ist es auch nicht schlimm zu sagen, da sind Sie mir jetzt einen Schritt voraus. Aber ich recherchiere das gerne. Und grundsätzlich ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man sich auskennt, Allgemeinwissen, Tagesgeschehen und was eben so passiert in der Welt. Mhm. Aber ansonsten ist es einfach schön, die Leute zu sehen. Wir haben eine Kundin, die liest wirklich so diese, es gibt eine Reihe, so ein Genre Bücher, die in überwiegend Küstenorten spielen und einfach eine heile Welt erzählen. Mhm. Das ist nichts, was ich lesen würde, aber ich freue mich einfach jedes Mal, wie sehr sich diese Kundin einfach über die Bücher freut. Und das macht uns, es amüsiert schon, die Titel amüsieren schon. Mhm. Aber es ist einfach so schön, wie sie da über diese Literatur auch ganz, ganz viel für sich an Energie und Kraft und so rauszieht. Und sonst, es gibt schon jeden Tag irgendwelche absurden Sachen, das ist auch das, was eben uns...
Ja, das macht es ja auch aus. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und mal vielleicht noch ganz, wirklich abschließend, welche Rolle spielt regionale Literatur bei euch? Ist das nach wie vor noch ein Thema? Gibt es da aktuell was? Fehlt was in Gütersloh?
Also es ist noch ein Thema und es fehlt definitiv was. Es fehlt ein Buch oder ein gut gestaltetes, wertiges Magazin oder so, das sich mit dem Thema Gütersloh, Kreis Gütersloh auf eine sowohl touristische, aber als auch Art und Weise beschäftigt, dass Menschen hier vor Ort sich da nochmal die Region erlesen können.
Also, ja, genau.
Genau, das fehlt definitiv. Also da kriegen wir immer wieder Fragen.
Ja, vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, dass man sowas mal initiiert. Also ich finde das auch sehr spannend und du hast völlig recht. Also Gütersloh ist eine touristische Region, habe ich jetzt auch gerade erfahren.
Ja, schon.
Aber es lohnt sich da, was regelmäßig auf den Markt zu bringen.
Ich würde sagen, ja.
Okay, super. Vera, nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Und ich fand das auch ganz spannend zu erfahren. Wir haben also auch jetzt, glaube ich, in diesem Podcast erfahren, was Gütersloh für eine literarische Figur wäre, wie Gütersloh liest. Und jetzt zum Abschluss auch nochmal einen ganz interessanten Ansatz. Ja, dass Gütersloh auch eigentlich so touristische Ansätze hat, die es gilt auch zu publizieren.
Das ja, finde ich
super, super Fall. Spannend. Vera, dir jetzt auch noch ganz viel Kraft bei den ganzen Aufgaben, die du hast und in diesem Wahnsinns-Weihnachtsgeschäft und für alle Hörer und Hörerinnen, bleiben Sie neugierig, lesen Sie weiter und entdecken Sie einfach mal Gütersloh auch als Lesestadt und ja, warum nicht, besuchen Sie doch einfach mal die Buchhandlungen. Es gibt ja nur die Buchhandlung Markus und also alle inhabergeführten Buchhandlungen, genau. Überhaupt alle Buchhandlungen, gehen Sie lesen. So.
Das ist ein gutes Statement.
Okay. Vera, herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Bis dann. Tschüss.